Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 211. Claudia Reber von Polizei und Krav Maga zur Expertin für emotionale Intelligenz. Wir tauchen ein in die Welt der emotionalen Intelligenz mit Claudia Reber, einer ehemaligen Schweizer Polizistin, die ihre 25-jährige Karriere in eine Mission verwandelt hat, um die Kraft des EQ, der emotionalen Intelligenz, zu verbreiten. Reber teilt packende Einblicke aus ihrer Zeit als Polizistin und erklärt, wie emotionale Intelligenz in Hochdrucksituationen den entscheidenden Unterschied machen kann. Sie enthüllt, warum der EQ für den Unternehmenserfolg wichtiger ist als der IQ und wie diese Fähigkeit in allen Lebensbereichen von Vorteil sein kann. Wir erfahren, wie Selbstverteidigungstechniken und emotionale Intelligenz Hand in Hand gehen können und lernen den überraschenden Zusammenhang zwischen Empathie und Konfliktlösung kennen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Und wer das sehen kann, im Hintergrund bei mir ist so etwas, man nennt das Dojo im Hintergrund. Das ist so eine Arena, wo man asiatischen Kampfsport macht. Und warum das? Ja, heute Morgen gab es eine ganz aktuelle und ich fand sehr traurige Meldung. Ich habe gelesen, dass im vergangenen Jahr 2.979 Bundespolizistinnen und Bundespolizistinnen angegriffen wurden. Sie mussten Gewalt erfahren während ihres dienstlichen Einsatzes. Indem sie sich für die Öffentlichkeit eingesetzt haben, Verantwortung wahrgenommen haben, wurden sie angegriffen. Ich habe eine Spezialistin, die kommt nicht aus Deutschland, aber sie kommt aus dem angrenzenden Nachbarland der Schweiz. Eine ehemalige Polizistin. Wir werden gleich mehr erfahren darüber. Herzlich willkommen, Claudia Reber.
Hallo und herzlich willkommen, Udo.
Claudia, wenn du das hörst, dass Bundespolizisten angegriffen wurden, was passiert da mit deinem ehemaligen Polizeiherz, wenn ich das mal fragen darf?
Ja, mein ehemaliges Polizeiherz brennt natürlich noch sehr für Polizistinnen und Polizisten, für den Polizeidienst. Und wenn ich solche Aussagen höre, die ich übrigens auch selber erlebt habe, dann schmerzt das schon. Weil Polizistinnen und Polizisten arbeiten für die Gesellschaft, sie möchten Gutes tun, sie möchten helfen, unterstützen, für die Bevölkerung da sein. Und wenn sie da mit Gewalt konfrontiert werden, persönlich damit konfrontiert werden, dann ist das wirklich schlimm, abstoßend. Und es ist aber so, wie du auch schon jetzt erwähnt hast, dass es zunimmt. Sei es in Deutschland, auch in der Schweiz nehmen wir das wahr, dass die Gewalt gegenüber der Polizei zunimmt.
Ja, und das macht uns ein bisschen Sorge. Das macht uns sehr viel Sorge, weil wir denken, warum muss es sein? Warum müssen wir Konflikte mit Gewalt lösen? Du hast ja eine Karriere in der schweizerischen Polizei hinter dir. Du hast Menschen trainiert, wie sie sich gegen Gewalt wehren können, mit einer speziellen Form, kommt aus dem israelischen Militärdienst, Krav Maga und verschiedene andere Dienste. Gib uns mal einen kleinen Rückblick darüber, was du bei der Polizei in der Schweiz gemacht hast und wie du aktiv Menschen geschult hast, damit umzugehen.
Ja, ich war ein knappes Vierteljahrhundert bei der Polizei tätig, in einer Polizeiorganisation in der Schweiz. Ich habe von Grund auf die Polizeigrundausbildung durchgeführt und habe jahrelang, so 13 Jahre an der Front gearbeitet, in der Sicherheitspolizei Einsätze geführt, verschiedene Erlebnisse gehabt und war in dieser Zeit in der Sicherheitspolizei auch hatte ich Milizfunktionen inne, das heißt, ich war Schießinstruktorin, ich war Taktikinstruktorin und ich war Mitglied der Interventionseinheit bei der Polizei und war dort im Personenschutz tätig. Ich habe dann nach diesen 13 Jahren Im Außendienst habe ich in die Aus- und Weiterbildung gewechselt, war dann die Leiterin der Grundausbildung und stellvertretende Leiterin der Aus- und Weiterbildung und habe dort die jungen, neuen Polizeischüler ausgebildet, begleitet in ihrer zweijährigen Grundausbildung. Ja, und als junge Polizistin, als Frau war es mir persönlich wichtig, dass wenn ich muss, dass ich mich verteidigen kann. Weswegen ich im Privaten dann noch angefangen habe, das Krav Maga zu trainieren. Klar haben wir in der Polizei jährlich Selbstverteidigungsausbildungen, nur das war mir persönlich zu wenig. Und da habe ich meine Persönlichkeit auch gestärkt entwickelt mit diesem Krav Maga und habe 2002, war das, habe ich damit angefangen, war 2004 die erste Instruktorin in der Schweiz und heute ist 2024 und ich trainiere immer noch. Ich hatte zwar einmal eine mehrjährige Pause, aber bin jetzt Advanced Instruktorin und mache das in erster Linie für mich persönlich, für mein Training, für mein Wissen, dass wenn ich in Situationen käme, ich mich gut verteidigen könnte. Also auch der mentale Aspekt spielt hier mit ein.
Und soweit ich weiß, bist du die erste weibliche Instruktorin gewesen in der Schweiz, die auf gerade auf diesem Level das gemacht hat. Nun müssen wir etwas klarstellen für diejenigen, die sagen, ach, Krav Maga, das ist auch so ein Kampfsport. Nein, es ist kein Kampfsport. Karate, Taekwondo, Judo, Jiu-Jitsu, das sind alles Kampfsportarten. Und bei diesen Kampfsportarten geht es darum, sich zu ertüchtigen. Da steht Achtung, da steht Wertschätzung, da steht Respekt im Vordergrund. Deswegen ist es auch in diesen Kampfsportarten so, dass die höheren Gürtel, also diejenigen, die sich das verdient haben, die dürfen vorne stehen und die anderen stehen hinten. Und Zielsetzung ist, sich zu ertüchtigen. Und da gibt es gewisse Regeln, was man nicht tun darf. Krav Maga ist eine Form der Selbstverteidigung. Da geht es nicht um Sport. Da geht es darum, dein Leben zu schützen, unter Umständen gegen einen Messerangriff, gegen einen Pistolenangriff oder gegen einen Angriff von hinten und von Würgen. Das ist der riesengroße Unterschied. Und deswegen sage ich mit Hochachtung das, was du gemacht hast, denn ich weiß, da passiert so einiges in diesen Trainings. Das kann man so sagen, oder?
Also ich hatte schon mehrere blaue Flecken. Rippen angebrochen oder was es da auch alles noch gab. Ja, klar, wie du es richtig sagst, es ist Selbstverteidigung. Und mir war das immer wichtig, gerade in dem Polizeiberuf. Und wie ich weiß, man strahlt das auch aus. Dieses Wissen, ich könnte mich verteidigen, wenn ich es müsste. Das sieht mein Gegenüber, ob ich jetzt als Privatperson unterwegs gewesen wäre oder auch als Polizistin, weswegen ich in diesen 24 Jahren kaum ganz wenige Auseinandersetzungen hatte. Also es kam gar nicht zu Konfrontationen und das hat mir das Krav Maga sicher auch dabei unterstützt oder geholfen.
Und das müssen wir ganz klar sagen. Wenn wir das können, müssen wir es gar nicht anwenden.
Ja,
Wir müssen
genau.
in der Regel ausstrahlen. Jetzt stellt man sich so eine Situation vor, die wir ja nun, ich gehe nicht mehr in Kneipen und ähnliches. Diese Zeiten sind irgendwo einfach vorbei. Dennoch, wenn man sich in großen Menschenmengen wird, da wird ein bisschen gepöbelt, da wird gemacht und getan. Und gerade als Frau strahlst du etwas aus, das, was der Täter oder der potenzielle Angreifer nicht erwartet. Du strahlst eine Ruhe, eine Selbstsicherheit und eine Überlegenheit aus. Und du bist nicht das stille Mäuschen, das sagt, nein, bitte jetzt nicht, sondern da merkt der andere, hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ist so das das Grundprinzip, was dahinter steckt?
Ja, absolut. Das ist wirklich das Grundprinzip, weil meine Devise war auch immer, dass ich es gar nicht aktiv anwenden möchte, sondern wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht und ich irgendwie von hinten oder von der Seite angegriffen werde und überrumpelt werde quasi, dass ich mich dann verteidigen kann. Nur in diesen Trainings lernst du auch die Wahrnehmung zu sensibilisieren, deinen Gefahrenradar zu schärfen. Und dann bist du auch nicht in diesem Tunnelblick, gerade in der Polizei, in Polizeieinsätzen, sondern du schaust automatisch, was ist um dich herum. Und du siehst dein Umfeld, und könntest auf Situationen reagieren. Also deswegen ist dieser mentale Aspekt, den ich vorher erwähnt habe, auch ganz zentral in diesen Trainings. Aber natürlich, es geht darum, wenn ich mit Fäusten, mit Messer, mit was auch immer angegriffen werde, dass ich mich verteidigen kann. Auf eine gute Art und Weise, sodass nichts weiter passiert. Und natürlich verhältnismäßig.
So, nun ist es spannend. Ich kenne also einen Karate-Instructor, der ist mittlerweile schon fast 80 Jahre, hat den achten Dan. Der macht, das ist sein Lebensinhalt. Du hast irgendwann mal gesagt, nun ist aber Schluss. Und nach 24 Jahren Polizeidienst hast du dich sozusagen selbstständig gemacht. Jetzt frage ich mich, was ist da passiert? Wieso bist du jetzt selbstständig? Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das wollen wir gleich nochmal ein bisschen näher erläutern.
Ja, wie ich erwähnt habe, ich war die echte Vollblutpolizistin. Ich habe meinen Beruf geliebt. Ich habe während meiner Zeit, als ich in der Aus- und Weiterbildung tätig war, hatte ich noch verschiedene andere Funktionen inne, hatte einen Vorsitz und in dieser Zeit habe ich auch ein Masterstudium gestartet zu Leadership und Management. Und während dieser Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass es noch eine andere Welt nebst der Polizei gibt und habe mich damit auseinandergesetzt. Und mein Herzensthema war auch schon während der Polizei, dass man trotz hierarchischen Strukturen menschlich miteinander umgehen soll und kann und sich nicht über die Schulterpatten definiert. Und weswegen ich dann meine Masterarbeit über die emotionale Intelligenz geschrieben habe. Und dort habe ich dann gemerkt, dass ich da noch so viel mehr bewirken könnte, einerseits in Blaulicht- oder Polizeiorganisationen, andererseits auch in ganz normalen anderen Unternehmungen und diese Fähigkeit, dieses Thema mehr einbringen kann oder möchte. Und weswegen ich dann schon während der Polizeizeit eine Firma gegründet habe und dort angefangen habe, Schulungen zu geben zu emotionaler Intelligenz, auch im Leadership-Bereich, ist ein großes Thema. Habe dann aber auch mit meinem ehemaligen Trainer und Partner vom Dojo, vom Krav Maga Center, Ausbildungen gegeben für Unternehmen oder speziell für Frauen in der Selbstverteidigung. Und das hat immer mehr Formen angenommen. Das war dann immer mehr gefragt, sage ich mal so. Weswegen ich dann 2023 zum Entschluss gekommen bin, dass ich das mehr aufbauen möchte mit dieser emotionalen Intelligenz, mit den Sicherheitstrainings etc. und habe mich dann ja schon ein bisschen mit schweren Herzens dazu entschieden, dass ich meine Polizeilaufbahn beende und noch etwas Neues anfange. Und so ist dieser Schritt dann zustande gekommen.
Da werden sich viele fragen, ja, okay, emotionale Intelligenz, Polizei, Personenschutz, was hat das miteinander zu tun? Ich habe mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht, das hat sehr, sehr viel miteinander zu tun und das eine baut eigentlich auf dem anderen aus. Was kannst du uns dazu sagen? Wie passt das so wunderbar zusammen?
Ja, siehst du, wenn du den Lebenslauf liest von mir beispielsweise, oder was ich vorhin gesagt habe, was ich bei der Polizei für Funktionen inne hatte, das sind alles so die Hard Facts, die Hard Skills, Instruktorin, Personenschutz, Schießen, Taktik, Führungslehrgänge absolviert, das sind so die Hard Skills, die kenne ich aus dem FF. Für das werde ich trainiert und habe diese Spezialausbildungen. Nur, was sagt das jetzt über mich aus? Bin ich nur, weil ich so viele Ausbildungen, Zertifikate habe, heißt das jetzt automatisch, dass ich eine gute Polizistin war? Und was bedeutet gute Polizistin? Für mich war das immer ein menschliches Auftreten zu haben in Polizeiuniform meinem Gegenüber. Und weswegen ich mich dann immer viel mehr auch für die Soft Skills eingesetzt habe. Es ist toll, wenn wir als Polizisten vorweisen können, was wir für Zertifikate an der Wand hängen haben oder auch andere Unternehmen. Geht ja allen gleich, die so in solchen Positionen sind. Nur das Entscheidende ist ja, wie gehe ich mit den Menschen um? Innerhalb des Teams, in Einsätzen oder einfach so untereinander. Und Da habe ich vieles gesehen, dass man zwar in einer hohen Position war, einer hohen Führungsposition, beispielsweise in der Polizei, nur man Mühe hatte, mit Menschen, mit seinem Team umzugehen. Deswegen ist so dieses, sollte es für mich eine gute Mischung sein zwischen diesen Hard Skills, die ich antrainiere, und das gehört ja auch dazu, das streitet niemand ab, das sagt etwas über das Fachwissen aus. Nur diese Soft Skills, der menschliche Umgang, das ist mir sehr wichtig.
Nun, also ich denke mal so an vier Aspekte, wo emotionale Intelligenz und diese Form des Kampfsportes oder sagen wir mal der Selbstverteidigung etwas zu tun hat. Es geht zum einen um Selbstkontrolle. Das ist das, was du selbst brauchst. Und wir oft brausen ja auf in Situationen, wo wir mit anderen Konflikte gehen. Und wie cool ist es da, wenn wir das gelernt haben, diese Selbstkontrolle zu haben? Das nächste ist Stressmanagement. Du bist mit Sicherheit in Situationen gekommen, wo du absolut im Stress warst. Wenn du das musst auf das Leben anderer Menschen, wenn du zum Beispiel beim Weltwirtschaftsforum bist oder gucken hier musst, dann bist du absolut im Stress. Das lernt man. Und man lernt natürlich das, was wir auch gesagt haben, was besonders wichtig ist für Frauen, und du trainierst ja auch Frauen, ist dieses Selbstbewusstsein. Dazu steht, ich muss nicht, du, ich kann, ich darf aber nicht. Und dann ist es auch noch wichtig, etwas zu spüren. Und das ist ja ein wesentlicher Teil der emotionalen Intelligenz, Empathie. Empathie heißt jetzt nicht was Negatives oder was Positives, sondern es heißt einfach zu spüren, wie geht es dem anderen. Und
Ja.
es ist ja das, was Konflikte auslöst, weil wir das nicht können. Wir wissen nicht, wie es dem anderen geht. Deswegen eskalieren Konflikte, weil wir da drüber gehen, weil wir von oben drauf hauen und sagen, was willst du denn von mir? Eine Frage zu stellen, oh, ist da heute was schiefgelaufen oder ähnliches? Das zeigt
Ja.
sich viel mehr Größe. Und das ist emotionale Intelligenz. Wie setzt du das? Du gibst ja Trainings, auch für Führungskräfte. Wie setzt du da das um? Was machst du da mit deinen, Teilnehmern?
Ja, du hast es angesprochen, insbesondere diese Selbstwahrnehmung, das Selbstmanagement, Selbstbeherrschung. Ich habe in all diesen Jahren hab ich's echt erlebt, dass ich überfordert war in Einsätzen, dass ich selber Stress hatte und teilweise weniger gut mit Situationen umgegangen bin, noch als junge Polizistin. Das hat mich gelehrt aus dieser Praxis. All diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ich habe gesehen, warum ist es eskaliert in Situationen. Ich habe aber auch gesehen, wie konnten wir deeskalierend einwirken. Und man darf nicht vergessen, weswegen ich auch Führungspersonen, insbesondere bei Polizeiorganisationen, solche Ausbildungen gebe. Oder für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, dass der Polizist oder die Polizistin in Uniform einerseits ruhig und gelassen sein muss, wenn er oder sie einen Täter einvernehmen muss, einen Vergewaltiger einvernehmen muss. Ich muss Ruhe bewahren, ich muss mich vorbildlich verhalten, wenn ich angeschrien werde, wenn ich angegriffen werde. Ich muss empathisch sein, wenn ich jemandem eine Todesnachricht überbringen muss oder an einem Einsatz bin, wo jemand gestorben ist. Also all diese emotionalen Facetten machen etwas mit einem. Und all diese Themen, die ich jetzt kurz gesagt habe, das kann dir an einem Tag x-mal verschieden passieren. Weswegen ich die Polizisten und ihre Führungspersonen dazu sensibilisieren möchte, nimmt es nicht einfach so hin, dass es ja, man muss das einfach können. Das ist Training. Jeder von uns trägt seinen Rucksack vom Leben. Und wir sehen dem Gegenüber nicht an, was er für Themen hat, was er in sich trägt. Und diese Selbstwahrnehmung, diese Selbstbeherrschung ist Start Nummer eins. Ich muss mich kennen. Ich muss wissen, wer bin ich. Ich muss wissen, was triggert mich. Wer triggert mich? Sind es Situationen, sind es Personen? Und bei der Polizei gehe ich auf solche Themen ein, dass man sich dessen bewusst wird, dass wir das schärfen können, sensibilisieren können, darauf eingehen können. Und vor allem merke ich hier immer wieder, der Austausch unter den Führungspersonen, unter den Polizistinnen, Polizisten, der ist sehr wertvoll, weil wir da die Haltungen austauschen können, Werte. Erfahrungen austauschen können. Und ich gehe ebenfalls auf das Thema der emotionalen Dissonanz ein. Wenn ich als Mensch in Situationen, ob Polizistin oder normale Menschen, sage ich jetzt mal, im Alltagsleben, wenn ich da gegen außen immer nett sein muss, vorbildlich sein muss, ein professionelles Auftreten haben muss, wegen der Reputation, aber in Einsätzen es mir nicht gut geht, ich Sachen mit nach Hause trage, Sachen erlebt habe, dann kann das eine Dissonanz ergeben. Und wenn ich das über Wochen und Monate in mir trage und nicht darüber spreche, dann kann es zu Erschöpfungen kommen, es kann Depressionen geben, im schlimmsten Fall zu Burnouts etc. Und diese Sensibilisierung möchte ich auch mitgeben, weil schlussendlich sind wir alles Menschen, die damit umgehen können sollen. Wenn ich weiß, wie ich das kann, dann geht es mir einfach besser. Und ist es leicht? Nein, natürlich nicht. Es ist ein Prozess. Ich kann das nicht heute einmal einen Workshop darüber etwas hören und morgen mache ich es dann perfekt. Nein, geht überhaupt nicht so. Weiß ich selber, weil ich das selber schule, aber x-mal dann auch wieder in eine Falle tappe.
Ja, das ist, und ich glaube, deswegen passt dieses Thema auch so wunderbar zu diesem Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Denn wir tragen auch die Verantwortung persönlich darüber, wie wir uns in solchen Situationen verhalten, wie wir uns geben. Gehen wir nur nach vorne? Nehmen wir uns zurück? Was tun wir, wie nehmen wir den anderen wahr? Und das ist so wichtig, das zu tun. Ich habe also ganz konkret ein Beispiel vor Augen, das mir vor kurzem passiert ist. Nun gut, mein Kampfsport ist lange zurück. Dennoch glaube ich, dass ich vielleicht so ein bisschen noch mich anders verteidigen könnte als andere. Aber vor einer Blutspende treffe ich auf jemanden, den ich kenne, einen Handwerker, der sich von mir absolut ungerecht behandelt fühlte und mich angreifen wollte. Sag ich, schlag dir die Schnauze. Okay. So, bei solchen Situationen, nun kann man da aktiv darauf reagieren und sagen, oh nein, und so, hat mich ein Faschist als Faschist betitelt und ähnliches. Ich dachte, das hat ja nun gar nichts damit zu tun. Dennoch bin ich ruhig geblieben und er wollte also dann wirklich in Aktion reiten, aber ich bin total cool geblieben, bin etwas zu gerückt gewesen, habe mich zurückgenommen und habe ihn dann noch aktiv angesprochen, habe ihn in einer Situation, wo er sich eintrug und dann nochmal angesprochen und gesagt, warum lassen wir darüber reden? Und er versucht zu verstehen, warum er sich so gekränkt fühlte. Wenn Menschen sich gekränkt fühlen in ihrer Ehre, wenn sie sich zurückgesetzt fühlen, wenn sie zum Beispiel, und hier war es der Sohn, vor dem Sohn sich zurückgesetzt fühlen, dann macht das was bei Menschen. Das ruft Aggression hervor. Und das kann man
Absolut.
verstehen. Das Ganze ging dann so weit, dass wir beide bei der Blutspende sitzt man sich so gegenüber so im Kopf und so, und dann schaut man sich an und sagt, dann sagt er zu mir, Gast, ich möchte mich nachher mit Ihnen nochmal unterhalten. Und er hat sich entschuldigt. Er hat sich bei mir entschuldigt und wir sind auseinandergegangen. Wenn wir uns jetzt das nächste Mal treffen werden, irgendwo auf der Straße, dann werden wir uns freundlich begrüßen. Wir werden uns nicht schlagen. Und wir haben dadurch etwas aus dem Weg geräumt. Aber das geht nur, wenn du dich zurücknimmst. Und viele Menschen sind nicht in der Lage, sich zurückzunehmen. Sie wollen immer noch draufschauen. Das hast du wahrscheinlich sehr oft erlebt und erlebst es heute auch noch weiter. Bei Führungskräften, die wollen sich manchmal nicht zurücknehmen. So, sie wollen Recht haben und sie wollen auf den anderen draufhauen. Und dann kommt es zu Konflikten, oder?
Ja, wenn das Ego angekratzt wird, wie auch immer, wo auch immer, dann kann das schon dazu führen, dass das eine Wort das andere gibt. Und wenn man dann zwei unbeherrschte Menschen gegenüber hat, dann kann's wirklich eskalieren. Und das, was du jetzt gesagt hast, das ist eben die hohe Kunst, dass ich mich nicht treiben lasse von meinen Emotionen, obwohl ich jetzt am liebsten irgendwas tun würde oder sagen möchte. Ich kann es unterdrücken mit dieser emotionalen Intelligenz und ich kann einfach mal zuhören. Und vielleicht einfach mal mit dem Kopf nicken, Verständnis zeigen und zuhören. Das ist so viel wert. Der andere fühlt sich verstanden. Und ich muss ja nicht immer an vorderster Front sagen, wie ich das sehe. Also meine Wahrheit ist ja immer eine andere wie deine Wahrheit. Und dass man nur schon das auch einsieht. Also sich nicht auf das Gegenüber, auf diese Stufe einlassen, ist sehr wichtig, weil dann gehen die Emotionen hoch, das Taktgefühl ist nicht mehr da, die Beherrschung wird verloren und dann geht's los. Also zuhören und mal sagen, ja, stimmt eigentlich, Sie haben recht, ich verstehe Sie, das hatte ich sogar schon auch in Polizeieinsätzen. Hätte eskalieren können, aber ich habe zugehört und habe für mich gedacht, ja, eigentlich hat er schon recht. Warum muss ich jetzt das und das? Und dann habe ich mich auch in einem Fall einmal, einen Tag später habe ich angerufen, habe mich entschuldigt für mein Verhalten, für meine Aussage. Ja, und davon lernt man. Und es ist nichts mit mir passiert, dass ich mich entschuldigt habe. Im Gegenteil. Da gibt's ein viel besseres Verhältnis von Mensch zu Mensch und das war mir auch immer wichtig, wie man mit seinem Gegenüber umgeht und auch als Führungsperson. Ich kann ja als Chef, darf ich meinen Mitarbeitenden sagen, dass ich mit etwas nicht einverstanden bin oder etwas anders sehe. Aber ich tue es lieber aus einem Gefühl der Kontrolle und Gelassenheit heraus, als getrieben von den Emotionen, weil das bringt nichts. Nur eben, das ist nicht einfach. Es ist, man sagt es so schnell, man muss nur das und das und das. Nur seine Emotionen zu kontrollieren, das ist ein Prozess.
Ja, und wir sehen es im Großen. Also ich will dieses große Thema nicht ganz groß aufmachen. Wir sehen es an der Konflikt- und Gewaltspirale zurzeit ganz aktuell im Nahen Osten.
Ja.
Also mehrere Parteien, die einen Hass aufeinander entwickelt haben und die Chance, dass es zu einer Einigung kommt, dass es zu einer friedlichen Lösung, die ist für mich auf Generationen in weite Ferne gerückt. Genau das passiert. Die anderen werden nicht, man versteht, versucht nicht, den anderen zu verstehen, sondern
Ja.
sieht ihn als Feind, haut drauf und macht. Und die Dinge, die im Moment dort passieren, sind für mich so unfassbar, so schrecklich, so unmenschlich, egal von welcher Seite sie passieren.
Ja.
Und das ist, wenn man das nicht im Kleinen schafft,
Mhm.
dann eskaliert es natürlich im Großen. Welche Tipps kannst du in deinen praktischen Trainings auch Führungskräften geben, dort diese Eskalation zu vermeiden? Was können die tun? Was sollten sie machen?
Ja, so komisch, wie das jetzt klingen mag, so in erster Linie sich nicht so wichtig zu nehmen. Weißt du, sie haben ihre Berechtigung, dass sie Führungspersonen sind. Das ist ihr Fachwissen, das ist ihre Art und Weise, wie sie vielleicht mit Mitarbeitenden umgehen. Nur vielfach habe ich es erlebt, dass ich gehört habe, ja, ich bin der Chef und ich sage es dir, wie das geht. Du bist ja erst seit 4 Jahren oder 10 Jahren hier und ich schon viel länger. Und diese Haltung, die mag in den 80er Jahren, 90er Jahren vielleicht noch irgendwo da gewesen sein, aber die ist heute passé. Also der Führungsperson zu verstehen geben, du bist die Führungsperson, du darfst entscheiden, du darfst Klarheit haben, du darfst dich durchsetzen. Nur versuche es aus dieser Kontrolle heraus. Setze dich nicht höher, nur weil du die Führungsperson bist. Also höher, menschlich höher, sage ich jetzt mal, sondern betrachte dein Gegenüber auch als Teammitglied. Wertschätze die Mitarbeitenden, nimm es nicht für selbstverständlich, dass sie, auch wenn sie ihren Funktionsbeschrieb, Stellenbeschrieb haben und jeden Monat ihren Lohn dafür erhalten, man darf als Vorgesetzte zwischendurch einmal sagen, hey Klaus, das hast du toll gemacht, liebe Sarah, toller Auftrag erfüllt, was auch immer. Der Mensch möchte gesehen werden. Und für die Führungsperson ist es meinerseits auch wichtig, dass sie erkennen, dass man Menschen mögen muss, wenn man sie führt. Dass jeder individuell ist, ob Frau oder Mann, ob jung oder alt, dass ich wissen muss, wie ich diese Menschen zu führen habe. Beim Klaus, den kann ich vielleicht ein bisschen lockerer führen, weil ich weiß, er arbeitet gut. Bei Sarah ist es vielleicht so, dass ich sie, weil sie noch etwas jünger ist, noch Erfahrung mehr braucht, dass ich sie ein bisschen enger führe. Aber das muss ich wissen. Und wenn ich als Führungsperson sage, für mich sind alle gleich, dann passt das nicht. Es soll individuell angepasst werden. Und die Führungsperson, wichtig als Tipp, wenn ich merke, dass mir innerlich die Gefühle anfangen zu brodeln, dass ich jetzt am liebsten etwas sagen würde, was nicht gut ist für das Team, dann unterdrück es. Sei dir bewusst, merke, jetzt werde ich nervös, merke, jetzt werde ich wütend oder ärgerlich und stopp. Nimm dir diese Zeit, weil du hast immer Zeit zu reagieren, du hast Zeit zu antworten. In der Regel antworten wir gleich sofort, sowieso wenn wir von den Emotionen getrieben sind. Dann bereuen wir danach, was wir gesagt oder getan haben. Und als Führungsperson lass dir die Zeit und den Raum, 2, 3 Sekunden und gib dann eine Antwort. Und wenn das auch nicht geht, dann sag du, Klaus, kommst du bitte in 15 Minuten nochmals, dann besprechen wir es. Und eine ganz einfache Übung, das wirst du sicherlich wissen, Udo, ist atmen. Die Atemtechnik klingt so banal, ist so wertvoll. Einfach mal durchatmen. Auf 10 Zählen tief durchatmen und dann wieder weitergehen. Da gibt es natürlich noch ganz viele Strategien und Tipps, die ich da jeweils mitgebe, aber so dieses sich dessen bewusst machen. Das ist das große Thema. Wir leben ja unbewusst Montag bis Freitag und dann das Wochenende und dann ist wieder Montag. Diese unbewussten Themen, die wir haben, dass ich das bewusst mache und dann mit diesen anfange zu arbeiten.
Es gibt viele Prinzipien, die schon ein bisschen länger existieren. Ich erinnere mich an einen Ausspruch von Stephen R. Covey, der hat die 7 Habits of Highly Effective People, also die 7 Gewohnheiten der wirklich effektiven People, hat gesagt: First seek to understand, then to be understood. Also versuch erst den anderen zu verstehen
Ja.
und dann verstanden zu werden. Und ich habe neulich etwas Tolles gehört, eine Idee von Isabel Grupp, die hat ein großes Unternehmen mit Plastro Meyer. Und wir haben ja eine große Herausforderung, Fachkräfte. Da kommen junge Leute zu uns und die Alteingesessenen sagen, um Gottes Willen, was wollen die jetzt schon wieder? Und sie hat etwas mir erzählt von Reverse Mentoring. Sag, hör doch mal auf die jungen Leute.
Ja.
Wollen nicht 1, 2 Jahre daneben stehen und mit verschränkten Armen hinter dem Rücken gucken, was dort gemacht wird. Die wollen ihre Ideen einbringen. Und
Ja.
frische Ideen können manchmal besser sein als das, was man so als alter, Erfahrener glaubt zu wissen. Und da ist es gut, einfach mal zuzuhören. Auch denen jungen Leuten zuzuhören und sagen, ja, okay, was meinst du dann? Dann kann man ja immer noch drüber diskutieren. Also,
Ja. Ja, früher hieß es ja bei mir immer, oder so wie ich in der Polizei aufgewachsen bin, Wissen ist Macht. Also die Führungsperson hatte das
Und
Wissen,
als
alle
Schüler
anderen
habe ich immer
quasi
gesagt, das
nicht.
muss ich an, als Schüler habe ich immer gesagt, weil ich nicht so fleißig war, und nichts wissen macht auch nichts.
Ja, genau. Und heute ist es für die Führungspersonen wichtig zu wissen, du bist auch noch okay, wenn du nicht alles weißt. Du bist auch noch okay, wenn dein Mitarbeiter in einem Bereich der Experte ist oder bessere Experte wie du, das ist okay. Also von diesem getrieben sein, ich muss als Chef alles wissen. Das geht heute ja gar nicht mehr. Das sind so viele Themen, die man wissen müsste. Und ich denke, auch diese generationenübergreifende Arbeit ist wichtig für Führungspersonen zuzuhören, zu verstehen, warum der Junge Kevin das jetzt so erzählt hat und warum er das so sieht. Der macht das ja nicht extra. Der hat einfach eine andere Sichtweise auf Themen, wie der Chef, der jetzt über 50 ist, sage ich jetzt mal. Also dieses Verständnis schaffen, dass Generationen anders unterwegs sind. Ich hatte beispielsweise bei der Polizei, da habe ich ja die Aspiranten begleitet und da hatte ich immer wieder mal Feedback-Sitzungen mit ihnen. Aber auch mit den Mentoren, die sie begleitet haben in gewissen Praktikumszeiten etc. Und da kamen die Mentoren zu mir und die sagten, du Claudia, das gibt's ja gar nicht. Die Jungen haben mich um ein Feedback gefragt. Macht man das jetzt heute so, dass die Jungen kommen und fragen, du kannst du mir ein Feedback über diesen Einsatz geben? Ja, das macht man heute so. Wir haben es halt früher so nicht gelernt, nicht getan. Und dieses Verständnis, das ist auch, finde ich, wichtig für eine gute Zusammenarbeit, für eine gute Unternehmenskultur, dass man einander zuhört, versteht, dass ich jetzt 20 Jahre älter bin wie der Junge und er einfach andere Denkweise hat, anders aufgewachsen ist, dass man das so mit einbezieht in
Und da
das
hat sich
Team
ja
oder in die
einiges getan.
Führung.
Man muss ja überlegen, früher, so denke ich, war es auch im Polizeidienst, hast du einfach gemacht und vielleicht hat dein Kollege, deine Kollegin mal gesagt, du, das war auch nicht so gut. Du hattest im Prinzip keine großartigen Zeugen, außer die um dich herum waren. Heute läufst du mit einer Bodycam
Ja.
zum Teil rum. Das heißt, das, was du tust, wird dokumentiert und kann sekundengenau danach immer wieder aufbereitet werden. Das heißt, haben eine ganz große
Ja.
Verantwortung dabei und müssen überlegen, oh, was tue ich denn jetzt in diesem Moment? Denn jederzeit kann es auseinandergepflückt werden. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung.
Das ist sehr eine große Herausforderung, ja, mit dieser heutigen, in dieser heutigen Zeit mit bei Einsätzen. Das Erste, was passiert, die Zuschauer zücken ihr Handy und filmen, und da wird sofort gewertet, warum war jetzt der Polizist oder die Polizistin so aggressiv oder warum hat er das so gesagt oder gemacht?
Ja, das
Ist
stimmt.
schon
So,
schwieriger
und wir wollen
geworden,
aber
ja.
noch über einen anderen Aspekt in deinem Leben sprechen, der sehr wichtig ist. Das, was du machst, das, was du anderen weitergibst, das gibst du ja nicht nur in kleinen Gruppen weiter, sondern das gibst du auch auf einer großen Bühne weiter. Du gehörst in der Schweiz zu den Top-Speakers. Das heißt also, du stehst auf der Bühne. Was sind da deine Themen? Was bringst du Menschen nahe auf der Bühne?
Ja, genau. Ja, die Themen sind die, die wir jetzt miteinander gesprochen haben. Ich stelle so die Hard Facts, die Hard Skills, den Soft Skills gegenüber und möchte damit sagen, nur in Anführungszeichen, weil du Zertifikate hast, dein Fachwissen angeeignet hast, heißt das noch lange nicht, dass du Mitarbeitende führen kannst. Also ich stelle so den IQ mit dem EQ gegenüber. Ich sage auch, dass die Emotion die Kognition schlägt. Ich behaupte, die Soft Skills sind die harte Währung der Zukunft. So kommt man weiter im Betrieb. Aus eigener Erfahrung so festgestellt, und das möchte ich in diesen Keynotes auf eine gute Art und Weise weitergeben, anbringen. Ich gebe Beispiele aus der Polizei, die ich erlebt habe. Es gibt Studien aus den USA. Vor allem eine hat mich sehr beeindruckt. Ein Professor Allen von der Texas University hat 40 Studien gesammelt aus über 65.000 Executives und hat dort die Frage gestellt, was ist wichtiger für den unternehmerischen Erfolg, der Verstand, also der IQ, oder die Emotionen im Berufsalltag? Und siehe da, wer hat gewonnen? Ich nehme es jetzt vorweg, das war der EQ mit knapp 90%. Und das möchte ich Unternehmen bei diesen Keynotes den Menschen mit auf den Weg geben, dass man sich mal so selber den Spiegel hinhält und sich reflektiert. Und das Leben ist ein lebenlanges Lernen. Also, dass du das offene Mindset hast und mit dem umgehst, offen bist für die Menschen um dich herum, und dass du weißt, du bist noch gut genug, auch wenn jemand um dich herum ist, der noch drei Ausbildungen mehr hat. Und vielleicht noch das, ich habe mal einen sehr interessanten Spruch oder eine sehr interessante Aussage gelesen, und das ist wirklich so. Wenn du irgendwo in einem Raum bist mit Menschen zusammen, dann ist es gut, wenn du der Dümmste an diesem Tisch bist, weil du kannst von den anderen lernen. Und das hat schon was. Und darf man auch über sein Ego steigen und sagen, hey, in diesem Gebiet kenne ich mich nicht noch wenig aus, aber du scheinst darüber viel zu wissen, kannst du mich da unterstützen? Und das sind so meine Themen, so die Soft Skills versus Hard
Das finde
Skills,
ich
sage ich jetzt
cool,
mal.
was du sagst. Genau das habe ich auch mal jemand sagen hören. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Wenn du mit fünf Menschen in einem Raum bist und du bist der Klügste, dann geh raus. Weil dann
Ja,
kannst du ja nichts mehr
genau
lernen.
das.
Und oft ist es aber genauso, dass genau
Ja.
das passiert. Da ist der Klügste oder der meint, dass er der Klügste wäre und der unterhält die anderen, ob sie es hören wollen oder nicht. Der textet dir einfach zu, wie toll er ist, was er alles weiß und dass er die Lösung für jedes Problem hat. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige.
Ja.
Und das ist genau, was ja wieder passt. Nimm dich doch mal zurück. Doch mal zurück,
Ja,
halt doch
genau.
einfach mal die Klappe und höre zu, was andere zu sagen haben. Vielleicht so als letztes nochmal, wie siehst du die Zukunft der Führung in Bezug auf das Thema emotionale Intelligenz? Wird es wichtiger? Wird es abgelöst werden, möglicherweise durch künstliche Intelligenz? Aber wie siehst du die Zukunft der Führung in diesem Bereich?
Also vorweg, die Ablösung der emotionalen Intelligenz durch KI sehe ich überhaupt nicht, weil der menschliche Faktor, den braucht es immer. Und meine Erfahrung ist, diese emotionale Intelligenz, also diese sozialen Kompetenzen, die kommen immer stärker zum Vorschein in den Unternehmungen. Ich habe Anfragen von Führungspersonen, die wirklich sagen, wir brauchen dort mehr Unterstützung. Wir kennen die Skills, die Hard Skills, aber wir brauchen für unsere Zukunft das Zusammenspiel, wie man miteinander umgeht. Und das ist schon, vor Jahren wurde am WEF in Davos, zählte die emotionale Intelligenz zu den 10 Top-Kompetenzen für die Zukunft. Also diese sozialen Aspekte, die Fähigkeit der emotionalen Intelligenz, wie intelligent gehe ich mit meinen Emotionen und mit Emotionen von anderen um, ist wirklich die Zukunfts- oder eine der Zukunftskompetenzen im Unternehmen. Und nicht nur im Unternehmen, das ist ja auch im privaten Bereich so. Wie gehe ich als Mann, als Frau mit meinen Kindern um, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern etc. Also dort, man kann dort überall was dazulernen. Und das freut mich natürlich, weil das ist ja mein Anliegen, dass diese Fähigkeiten gestärkt werden in der Führungsentwicklung und dafür setze ich mich
Ja,
sehr
wunderbar.
gerne
Und wer
ein.
jetzt so ein bisschen Appetit bekommen hat und nicht nur aus einer Blaulichtorganisation kommt und sagt, Mensch, in meinem Unternehmen ist dieses Thema emotionale Intelligenz, Konfliktvermeidung, all diese Sachen drumherum, ist wichtig. Der findet dich unter claudiareber.ch oder googelt dich einfach und er kann auch sicher sein, du bist nicht nur in der Schweiz unterwegs, du würdest auch nach Deutschland und Österreich reisen, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich habe noch Verwandte in Österreich, also ich bin da immer wieder mal
Und
unterwegs und ja, auf jeden Fall werde
so,
ich
und
dann
in
da fahren
Deutschland kann man dich auch
unterwegs.
buchen, online und auch offline für Messe. Ja, liebe Claudia, ganz
Ja.
herzlichen Dank für das breite Spektrum, was du uns geboten hast. Wir sind also von den Polizisten, die tätlich angegriffen wurden, über das Thema Führung, emotionale Intelligenz, haben wir, glaube ich, heute sehr viel abgedeckt und wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen für dein eigenes Verhalten. Ich danke dir sehr für diese wunderbaren Gedanken, die du uns nahegebracht hast, liebe Claudia.
Vielen Dank dir, liebe Udo. Danke.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.